Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Mein Name ist Sebastian Hellmann. Wir befragen unsere Gäste aus einem 360-Grad-Blickwinkel. Fußballer, Ex-Fußballer, Trainer, Ex-Trainer, Manager, Chefs und andere, die den Fußball begleiten. Sehr viel erfahren zu wollen, das ist der Anspruch. Erst vom Menschen und dann natürlich über den Fußball. Heute ist ein Spieler zu Gast, der seit ungefähr 11 Monaten nicht mehr spielen kann. Und er kämpft sich zurück auf den Platz. Harte Zeit, großer Geist, Benjamin Henrichs.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf.
Du grinst und strahlst, das ist ja ein gutes Zeichen. Siehst du deinen Namen schon im Geiste auf einem Spielberichtsbogen mal irgendwann?
Ja, das sowieso. Also klar, wie du es ansprichst, ist eine sehr, sehr schwere Phase. Aber ich bin dem Ziel gerade näher als 11 Monate zuvor. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Tag, wenn ich endlich wieder Fußball spielen darf.
Hat man dann, wenn es jetzt viel besser läuft, so einen fixen Plan und sagt, okay, Zurückrunde, da möchte ich auf jeden Fall wieder dabei sein?
Ich habe mich so ein bisschen davon abgewendet, einen fixen Plan zu haben. Ich bin in die Reha gegangen und habe mir dann selber gesagt, ich bin derjenige, der es nach 5 Monaten schafft. Ich bin am schnellsten wiederkommt. Da hatte ich eine zweite OP, ein paar Komplikationen. Nach 5 Monaten musste ich nochmal das Gehen lernen. Da war ich gerade in dieser Phase und deswegen habe ich auch gesagt, bevor ich jetzt sage, ich will zu dem Zeitpunkt wieder auf dem Platz stehen, setze ich mir selber kein Ziel, sondern einfach nur jeden Tag hart arbeiten. Dieses klassische, wir denken von Spiel zu Spiel, das habe ich halt auf meine Reha wirklich übernommen, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, und habe dann gesagt, okay, ich gebe einfach Gas und setze mir kein Datum, sondern ich will einfach nur fit werden.
Und dieser erste Gedanke, ich werde so schnell fit wie kein anderer zuvor, hat dich das auch ein bisschen behindert? Also musstest du das irgendwie revidieren oder ein neues Mindset in der ganzen Geschichte finden?
Ich muss ja dazu sagen, es ist meine erste Verletzung, mein erster Riss. Vorher war ich meine ganzen Karriere noch nie wirklich großartig verletzt und ich habe das halt so empfunden, in dem Moment, wo du dich verletzt hast, hast du ja direkt gesagt, okay, ist jetzt passiert, kannst nichts machen. Natürlich stellst du die Frage, warum ist mir das passiert und sonst was, aber du hast dann relativ schnell diesen Switch gefunden und gesagt, okay, ich bin derjenige, der es sehr, sehr früh schafft. Dann musst du halt nochmal differenzieren, du hast dann ein paar Sachen in der Reha, auf die hast du Einfluss und ein paar Sachen, auf die hast du keinen Einfluss. Und durch die Schmerzen, die ich hatte, habe ich halt versucht, die ganze Zeit zu trainieren, habe in den Schmerz reintrainiert und ich konnte aber nicht wirklich was anderes machen. Und das war bis zu einem gewissen Grad machbar, und bis ich dann gesagt habe, ich merke keinen Fortschritt, das wird nicht wirklich besser und ich muss halt nochmal diese zweite OP machen. Deswegen gibt es Sachen, die musst du akzeptieren und Sachen, auf die hast du keinen Einfluss.
Hast du mal dran gedacht, als der Schmerz nicht wegging, und das war ja lange, dass der nicht wegging und du nicht trainieren konntest, wird das nochmal was mit Benny Henrichs?
Generell dran zu denken, okay, komme ich nochmal zurück als Fußballer oder nicht, das habe ich jetzt nicht gehabt und habe ich auch nicht, weil dafür ist, glaube ich, auch das Mindset zu groß. Es ist natürlich auch eine Sache, auf die du an erster Stelle keinen Einfluss hast. Wenn du wirklich zurückkommen willst und so hart trainierst, wie du kannst, dann kannst du am Ende keinen Vorwurf machen. Wenn du aber so hart trainierst, wie du kannst und du hast einfach nur Schmerzen und hast keinen Einfluss darauf, dann wird es halt natürlich schwer. Da machst du natürlich Gedanken, okay, wie lange dauert das noch? Warum brauche ich so lange? Eine ganz große Sache, die ich gelernt habe in der Reha, ist nicht vergleichen. Warum hat der Spieler nur so kurz gebraucht und ich brauche so lange und ich bin an diesem Punkt schon da und er ist schon viel weiter? Das ist eine ganz große Sache, die ich gelernt habe, aber das sind halt auch Erfahrungen, die ich jetzt mit meiner ersten Verletzung auch mache.
Glaube überwindet Angst. Face over fear, das ist so eine Einstellung von dir. Wo hast du die her?
Gut, ich glaube, ich bin generell so aufgewachsen, dass meine Mutter mir sehr viel aus der Bibel vorgelesen hat, dass ich mit dem Glauben auch aufgewachsen bin, und der gibt mir halt extrem viel Kraft. Ich glaube, in so einer Phase ist es umso wichtiger, wenn du so eine Phase durchmachst, auch sich auf die Sachen zu fokussieren, wo du Einfluss drauf hast, und auf den Glauben, das liegt in meiner Hand, ob ich mich damit beschäftige oder nicht. Und das mache ich. Und in dem Moment ist es auch so, dass die Stärke und der Glaube größer ist als die Angst. Das hat mir, glaube ich, auch vor allem während den OPs oder an den OP-Tagen sehr viel geholfen. Hatte sehr viel Bedenken und wusste nicht, wie läuft sowas ab? Wie ist es, in Narkose zu sein? Das sind alles Sachen, mit denen ich noch nie in Verbindung gebracht worden bin. Und natürlich hätte ich es mir gerne anders vorgestellt. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist es schon etwas, wo ich meine Kraft draus ziehe. Und ich hatte dann einen Moment, wo mich jemand gefragt hat, ja, aber warum passiert denn das, wenn du glaubst? Und das kann ja nicht sein. Ich habe dann halt gesagt, guck mal, ich bin jetzt 28, wenn mir diese Verletzung, und ich war noch nie verletzt, wenn mir diese Verletzung passiert wäre, wenn ich jetzt 18 gewesen wäre, gerade auf dem Sprung zwischen Jugendmannschaft und Profis, und dann wäre ich über ein Jahr raus, weiß ich nicht, ob ich heute an dem Punkt wäre, dass ich sagen kann, ich bin jetzt Nationalspieler, habe Champions League gespielt, habe an einer EM teilgenommen, habe einen Pokal gewonnen. Das sind ja alles Sachen, die du auf dem Weg mitgenommen hast. Und wenn du mit 18 gerade auf diesem Scheideweg so eine Verletzung gehabt hättest, weiß ich nicht, ob ich dann jetzt hier sitzen würde. Und ich glaube, man muss halt auch mal das Große und Ganze sehen. Deswegen ist halt Dankbarkeit für mich auch so ein Riesenthema. Und dieses große, gesamte, komplette Bild hat unter anderem auch viel mit dem Glauben zu tun, finde ich.
Wie lebst du den Glauben?
Es ist so, dass ich mir Zeit nehme. Ich habe von meinem Pastor so ein Buch bekommen, wo ich den Vers des Tages reinschreibe, meine Gedanken, ein Gebet und meine Ideen quasi für den Tag. Und ich finde halt, je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr du Worship hörst oder auch eine Predigt hörst, desto intensiver wird das auch. Und von einer Predigt kam dann auch zum Beispiel dieses Mindset, guckst oft auf Englisch, aber let go of the things you can't control. Also lass los von den Sachen, wo du keinen Einfluss drauf hast, wo du keine Kontrolle drüber hast. Und in dem Moment, an dem Tag der Verletzung, habe ich keinen Einfluss mehr darauf. Es ist jetzt passiert. Die Frage ist halt, wie gehst du damit um und was machst du daraus?
Weil du das eben angesprochen hast, es ist ja vielleicht mehr als Klischee. Also die Leute, die nicht glauben und denen passiert was, die fangen dann eher an zu beten und sagen, lieber Gott, lass mich wieder gesund werden oder meine, was auch immer, lass es meine Familie wieder gut gehen. Und die Leute, die glauben, hast du das vielleicht auch festgestellt in deinem Umfeld, die zweifeln dann an ihrem Glauben, weil ihnen sowas passiert? Also eigentlich ist es ja irgendwie so eine Gegenbewegung, die ja keinen Sinn macht.
Ja, ich glaube, du kannst halt sehr oft getestet werden, um auch dann wirklich deinen Glauben zu zeigen. Und in diesem Moment werde ich halt mit dieser Verletzung getestet. Und dann liegt es in meiner Hand, ob ich sage, warum passiert mir das und es kann nicht sein und Gott, warum machst du sowas? Oder okay, danke, dass ich bis hierhin gekommen bin. Danke, dass ich meinen Traum absolut leben darf. Hilf mir, diese Zeit auch zu überwinden. Und ich weiß noch genau, an dem Tag, wo ich mich verletzt habe, haben mir natürlich viele geschrieben und ich war auch dann bis 5 Uhr in die Nacht wach. Haben mir auch viele Gedanken gemacht und Lukas, der Matcher, hat mir dann eine Nachricht geschrieben und gesagt, lass diese Verletzung nicht deinen Glauben beeinflussen. Und da habe ich gesagt, da kannst du dir 100% sicher sein, das wird nicht Einfluss auf meinen Glauben haben, auch wenn ich jetzt hier auf Krücken bin und so einen dicken Schuh anhabe, wird das keinen Einfluss drauf haben.
Fußballer werden ja mit vielen Klischees behaftet, ne? Also sie verdienen viel Geld, sie fahren schnelle Autos, sie spielen PlayStation und spielen dann noch ein bisschen Fußball. Also das ist ja so das Bild, was oft als erstes kommt. Ist das so? Und was würdest du vielleicht einem raten, wenn du jetzt einen 13-, 14-, 15-Jährigen triffst, wo du siehst, der hat das Potenzial, so zu werden wie du, Profi zu werden, auf was er am ehesten achten soll?
Ist es so? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist bei jedem auch so ein bisschen abhängig vom Charakter. Natürlich bist du dann auf jeden Fall mit mehr Geld umschlungen und kannst auf einmal Dinge leisten, die du vorher nicht hattest. Aber für mich als Person, ich mag es natürlich auch mal was zu kaufen, aber auf der anderen Seite bin ich dann halt eher derjenige, der diese Quality Time sehr schätzt. Ich finde, als Fußballer verlierst du sehr, sehr viel Zeit mit deinen engsten Leuten durch die Reisetermine, durch die Planung und durch das Spielen. Und weit weg von der Familie hast du wirklich wenig Zeit mit Familie und Freunden. Und in dem Moment ist es für mich halt wichtig, dann zum Beispiel im Urlaub alles versuchen, irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dann diesen Urlaub, diese Zeit auch zu nehmen, wo du dann Familie, Freundinnen, Freunde rufst und alle in ein Haus packst und du dann wirklich 10 Tage abschalten kannst und mit deinen engsten Leuten zusammen sein kannst. Und das ist mir halt wichtig. Also ich glaube, es ist aber auch wichtig, wie du aufwächst, was du durchlebst und was du mitbekommst. Also ich habe in Leverkusen wirklich sehr, sehr viel gelernt in meiner Jugendzeit, gerade was Disziplin angeht, was den Respekt angeht. Und das sind halt dann Erfahrungswerte, die du machst, die du mitnimmst und die dich über dein ganzes Leben lang begleiten, sage ich. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade auch wenn die ersten Veränderungen kommen mit dem Gehalt, mit dem Fame, sage ich mal, wenn du jetzt nicht mehr vor 200 Leuten sonntags um 11 Uhr in der eigenen Bundesliga spielst, sondern dann auf einmal vor 40.000 im Stadion, dass du immer noch weißt, wo du herkommst, dass du immer noch weißt, das ist absolut mein Traum, das musst du dir auch immer wieder erzählen, weil das darf auch meiner Meinung nach nicht zur Normalität werden.
Also du würdest den Jungen raten, nutze die Zeit neben dem Fußball, um das zu bewahren, was dich groß gemacht hat.
Ja, das auf jeden Fall. Es soll erstmal kein Zwang sein, weil wenn du dich in irgendwas reinzwingst und versuchst, auf Krampf jetzt Profi zu werden, ohne dass du noch wirklich Lust dran hast, dann wird es, glaube ich, auch schwer. Aber die Zeit vom Jugendspieler zum Profi, die Werte darfst du nicht verlieren, die dir mitgebracht werden. Du musst da wirklich fokussiert bleiben und sein bei deiner Aufgabe. Und alle Nebengeräusche, alles, was dann noch mit herkommt, musst du so weit es geht ausblenden und versuchen, dich wirklich darauf zu konzentrieren. Und das ist dann auch so eine Phase, wo du dann irgendwann merkst, okay, es gibt auch noch andere Sachen, wie du dein Geld dann zum Beispiel investieren kannst und auch deine Performance dann steigern kannst, ob du dann mit einem Mentaltrainer arbeitest, einem Personal Trainer, nochmal ein extra Physio. Du hast halt viele Sachen dann, die auch teuer sind, aber auch sinnvoll sind, um deine Performance zu verbessern.
Und was kaufst du dir gerne mal abgesehen von den vielleicht Physio nochmal oder ein Koch oder wo wirst du schwach?
Das ist eigentlich nicht so einfach. Gute Frage. Bei mir ist es wirklich so, ich sag das jetzt auch hier im Podcast, weil wir unter uns sind. Du siehst jetzt diese Uhr zum Beispiel.
Ja?
Die war teuer. Das sage ich auch so. Aber du siehst jetzt auch die Ohrringe.
Ja?
Ich glaube, für Ohrringe habe ich schon niemals 30 Euro bezahlt. Und man denkt dann halt, okay, bling, bling. Aber die Ohrringe, die hole ich mir dann auch von Amazon oder so. Es ist mir so egal. Ich bin dann wirklich kann von bis. Also ich kann dann teure Sachen kaufen und dann eine Hose von einem Laden, wo jeder hingeht. Für mich ist halt dann immer wichtig, okay, es soll mir gefallen, so gut aussehen. Und ich hätte wirklich gesagt, da, wo ich wirklich nicht aufs Geld achte, ist dann im Urlaub. Wenn es mir darum geht, dieses eine Jahr, was ich jetzt wieder hatte, wo ich mal da war, mal zu Hause war, mal bei den Freunden war, das will ich halt wirklich nachholen in dieser einen Woche, in den 10 Tagen. Und da gucke ich halt wirklich darauf, okay, wie teuer ist das dann? Ich will, dass jeder eine gute Zeit hat. Ist dann auch für mich wichtig, zum Beispiel, okay, ich sage dann, ich hole einen Koch. Warum? Weil ich will nicht, dass meine Mutter oder meine Freundin oder wer auch immer, meine Jungs sowieso nicht, aber dass irgendeiner in der Küche steht und dann aufbauen muss, abräumen muss, kochen muss, putzen. Ich will das einfach nicht. Ich will dann wirklich, dass wir diese Quality Time zusammen haben, dass wir dann lieber Spiele spielen und einfach das Leben so genießen, weil das ist für mich halt genau das, was ich sage, sehr, sehr viel verpasst, wo ich aber jetzt auch in der Reha-Phase sehr, sehr viel nachholen konnte.
Zu deinen Spielen kommen wir gleich noch. Schönes Quiz vorbereitet. Bin ich mal gespannt, ob du das beantworten kannst. Bevor ich dich jetzt gleich vorstelle und bevor ich allen sage, wo wir sind hier. Also erstmal wichtig, es ist Sonntag. Ja? Dein freier Tag. Und deswegen umso netter, dass du hier besitzt und dir Zeit nimmst. Was hoffst du, dass die Leute nach diesem Gespräch über Benjamin Henrichs wissen? Weil man kann viel über dich lesen, wenn man sucht und so, aber so richtig ganz nah an Benjamin Henrichs kommt man eigentlich nicht, habe ich das Gefühl.
Ich finde, das ist so ein bisschen das, was ich immer versuche. Ich habe ja, und da haben auch viele auf Social Media, bin ich ja viel unterwegs, einfach weil ich den Leuten auch zeigen will, okay, es gibt Henrichs, den Fußballer, und der spielt Woche für Woche vor tausend von Leuten, wenn alles gut ist, und der soll dann performen. Und es gibt Benny, den Bruder, den Freund, den Sohn. Und ich finde, das sind halt nochmal zwei komplett verschiedene Bereiche, und das sollte man auch unterteilen. Einmal Benny und einmal Henrys. Und für mich, ich probiere es halt auch so nahbar wie möglich zu machen. Deswegen habe ich unter anderem auch die Doku gemacht auf YouTube, um den Leuten zu zeigen, okay, es ist nicht dann einfach nur ein bisschen trainieren und dann Comeback stronger und fertig ist. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Da ist eine Person dahinter, die auch Emotionen hat. Und das ist halt für mich auch so ein bisschen immer das Ziel, dass die Leute wissen, okay, das ist nicht einfach nur, es ist nicht so einfach, Woche für Woche vor tausend Leuten zu spielen und dann zu performen. Weil da sind ja auch viel, viel mehr Sachen im Hintergrund, auf die man achten sollte und muss. Und das ist immer so ein bisschen meine Seite, die ich zeigen will, dass da viel mehr ist als nur ein Fußballer.
Deiner Recovery-Doku kommen wir natürlich gleich noch. Weil du die Leute ja alle mitnimmst und sie auch teilhaben lässt an diesem Prozess.
Ja.
Und an den Dingen, die gut laufen und die halt dann auch mal nicht gut laufen in so einer langen Zeit. Also, wir sind hier in Köln. Sport 360 Campus, da bist du dann auch mal, logischerweise, um dich wieder fit zu machen, zusammen mit deinem Verein und mit all dem, was dein Verein dir zur Verfügung stellt. Benjamin Park Kwesi Henrichs, kommen wir gleich noch drauf. Park und Kwesi bedeutet an einem Sonntag geboren.
Richtig.
Ja? Also, ist ja, passt ja perfekt, ja. Deswegen hast du den Sonntag ausgeht. So, geboren 97 in Bocholt Sternen, Sohn eines Deutschen und einer Ghanarin. Besitzt zwei Staatsbürgerschaften, Deutsch und ein Pass aus Ghana hast du auch. Spielt in der Jugend für Ports, Gremberghofen, bei Leverkusen dann als Profi. Dann Monaco, 19 Länderspiele für Deutschland, DFB-Pokalsieger mit Leipzig, Confed-Cup-Sieger. Dann der EM teilgenommen, hast du eben schon gesagt, 24. Debütiert 2015, vor 10 Jahren. Ja, Wahnsinn, ne? Also 11. Irre lange Zeit. In Monaco auch trainiert unter Thierry Henry und jetzt Ole Werner in Leipzig. Und wenn du überlegst, was du jetzt schon für eine Zeit hinter dir hast, ne, also blickst du drauf zurück mit einem großen Lächeln oder denkst, boah, das ist aber jetzt schon, also mehr als ich noch habe.
Das ist auf jeden Fall ein großes Gefühl von Dankbarkeit. Für mich ist es immer wieder was Besonderes, weil ich bin in Ports unter anderem aufgewachsen und bin dann morgens auch immer von Ports nach Leverkusen zur Schule gefahren, als ich aufs Gymnasium gegangen bin. Und dann bin ich immer im Stadion vorbeigefahren, hab mir dann gesagt, bitte Gott, lass mich eines Tages in diesem Stadion spielen. Und diesen Traum habe ich mir halt komplett erfüllt. Und das ist halt dann für mich wirklich etwas, wo ich jedes Mal, zum Beispiel, wenn ich auch wieder in Leverkusen dann bin, ob ich nur im Stadion vorbeifahre, diesmal mit dem Auto an der Autobahn, ist halt so ein Gefühl von Dankbarkeit, weil ich glaube, viele, viele Jungs haben diesen Traum, Profi zu werden. Und viele, die auch mit mir in den U-Mannschaften gespielt haben es halt nicht geschafft und mussten einen anderen Weg einschlagen. Ist doch dann schwer zu akzeptieren, weil du deine ganze Jugend halt dem Fußball widmest, weil du alles dafür quasi in die zweite Reihe stellst und Fußball ist deine Nummer eins und die schaffen es halt nicht. Und deswegen sage ich halt, wenn ich auf die Zeit zurückschaue bis jetzt, absolut dankbar. Ich lebe meinen Traum. Natürlich kann man dann immer noch sagen, ja, aber ich hätte noch gern das gehabt, ich hätte gern da gespielt oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das Große und Ganze muss man sehen und man muss einfach nur dankbar sein dafür, dass man es so weit geschafft hat.
Mhm. Aber dieses grundsätzlich positiv bleiben über Monate, wer hat dir dabei geholfen? Also Joshua Kimmich hat dir mal einen Döner geschickt vor der OP.
Ja?
Ja. Ruft Ole Werner an, ruft Jürgen Klopp an. Also wie ist die Kommunikation?
Also ich muss wirklich sagen, an der Stelle bei Jo, das ist Wahnsinn. Der hat mir, glaube ich, mit am meisten geschrieben. Also wirklich fast alle zwei Wochen und wie geht's und was ist das Update und wir brauchen dich, wir vermissen dich. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das ist schon wirklich Wahnsinn. Wenn du überlegst, wie oft er sich erkundigt, wie oft er sich auch Sorgen macht und einfach nur fragt und nachfragt. Natürlich hast du dann Jona als meinen großen Bruder quasi, Jona Tantar, der auch wirklich dann die ganze Zeit da ist. Und du hast halt generell dann in dieser Fußballbubble natürlich dann immer Leute, die sich kontinuierlich melden, wie aus dem Verein natürlich auch. Aber es ist nicht so einfach, dann die ganze Zeit positiv zu bleiben. Vor allem, wenn halt so Rückschläge kommen. Ich glaube, es sind halt Erfahrungen, die ich auch in dieser Reha mache und vor aus dem man dann auch lernen muss und so ein bisschen so ein Fazit ziehen muss.
Aber bist du dann jetzt auch anders zu Kollegen, denen es auch so geht oder ähnlich? Absolut. Also schreibst du jetzt auch mehr? Ich habe das gelernt von Mario Gomez, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Ist ja jetzt auch in eurem Kosmos, wie es so schön heißt. Wie der kommuniziert mit, hast ein gutes Tor gemacht, Glückwunsch, wie geht's dir? Also von Verletzung bis Tor, bis Vereinswechsel, bis, also jetzt auch schon vor seiner Zeit. Ne? Ich finde das Wahnsinn, was der für einen Draht zu den Menschen hat. Hast du das dazugelernt vielleicht sogar?
Absolut. Also es ist so ein großer Unterschied, wie du jetzt Verletzungen wahrnimmst, wie du darauf reagierst. Ich habe vorher schon immer darauf geachtet, okay, ich melde mich mal, ich guck mal, dass ihm gut geht. Aber du hast ja kein Gefühl dafür. Und jetzt mit so einer Verletzung kannst du es viermal nachvollziehen. Und du merkst halt auch selber, wenn ich jetzt der Verletzte bin und Leute melden sich die ganze Zeit bei dir und fragen, wie es mir geht, erkundigen sich nach dir, es gibt dir ein gutes Gefühl, du bist nicht vergessen, du wirst vermisst. Und jetzt habe ich das komplett für mich auch angenommen. Also ich weiß nur als Beispiel Martin Terrier von Leverkusen, der hatte sich 3 Wochen nach mir die Achillessehne gerissen. Und ich habe es halt live gesehen, ich habe das Spiel gegen Gladbach damals im Fernsehen geguckt, habe dann direkt den Ärzten geschrieben von Leverkusen, ich kenne die ja noch von meiner Zeit, und gefragt, was das ist, und habe ihm dann auch direkt bei Insta geschrieben. Ich habe vorher noch nie Kontakt mit ihm gehabt und wir haben halt nur gegeneinander gespielt, aber sonst auch nie großartig geredet oder so. Und das war halt für mich der Moment, wo ich ihm wirklich, weil ich das Gleiche durchmache gerade und bis an einem weiteren Punkt gerade bin, dass ich ihm gesagt habe, ey, wenn du was brauchst, ich bin da. Und wir haben uns dann auch wöchentlich abgedatet. Der schickt mir Videos, ich schicke ihm Videos. Sein Physio redet mit meinem Physio. Einfach, um auch da zu sein für jemanden, der gerade genau das Gleiche durchmacht. Und ich glaube, es ist ein großer, großer Unterschied, wenn du so eine Verletzung selber durchgemacht hast, dann kannst du es viel mehr nachvollziehen, als wenn du quasi ein Außenstehender bist, sowas noch nie durchgemacht hast und dann einfach mal dich immer wieder erkundigst.
Ich habe eine Zahl herausgefunden, Top 5 Ligen im Jahr. Was glaubst du, wenn du alle zusammennimmst, die haben 25 und 30 Profis im Kader, wie viele verletzten Tage kommen dabei raus, all in?
Boah,
das ist eine Wahnsinnszahl.
Das ist eine Wahnsinnsfrage erstmal. wenn du alle Top 5 Ligen nimmst, du hast 18 bis 20 Mannschaften, ich weiß nicht. 20, 30.000?
100.000.
100.000.
Fast 100.000 Tage. Das ist, also wenn du das mal hochrechnest, ne, also auch was, natürlich spielt das finanziell, wirtschaftlich, ne, also was sie verdienen, Ausfalltage, irgendwann springen dann die Krankenkassen ein. Das ist ja ein Wert, das ist ja unfassbar. Ne?
Das ist eine Wahnsinnszahl. Und gut, ich gehöre jetzt zu dieser Zahl. Aber ich glaube auch, das ist das, was ich sagen will, hinter jeder Verletzung ist halt dann nicht nur der Fußballer, sondern da sind vielleicht Kinder noch involviert, die Familie ist involviert, die Freunde, die Partner. Und das ist dann halt vielmals nur diese grobe Verletzung, die halt nach außen so berichtet wird. Das ist ein viel, viel größerer Prozess. Und bei über 100.000 verletzten Tagen in Top 5 Ligen, glaube ich, kann man auch noch mit der Zeit besser nachvollziehen, dass das nicht nur die Verletzung ist, sondern dass da mehr hintersteckt auch.
Wahrscheinlich ist es so. Und wie viel Potenzial es vielleicht auch noch gibt. Ne? Zu sagen, okay, wir machen da 80.000 raus, 60.000. Gut, bei so einer Verletzung mit der Achillessehne, die reißt, und dann dauert's halt lang. Ne?
Ja.
Du hast eine spannende Tagesroutine. Kannst du uns die mal so ein bisschen erläutern, was so mit dem Aufstehen passiert alles und danach?
Ich bin da... Ja gut, muss ich sagen, meine Freundin hat mir ein Buch geschenkt, die 1%-Methode. Und hat jetzt schon schlau gemacht, abends immer kurz gelesen und dann schon geguckt, was liest du da? Hat sie einfach laut vorgelesen, war sehr spannend. Und dann bei der EM hat sie das Buch halt einfach mal in die Tasche gepackt. Hast du natürlich sehr viel Zeit bei so einem Turnier und dann...
Wusstest du das denn, dass es in der Tasche?
Nö. Ich habe dann die Tasche ausgepackt, cool, ein Buch.
Okay.
Ersten Tage natürlich ignoriert. Und dann irgendwann Zeit genommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass du Sachen liest. Und das ist halt so ein Buch, wo es darum geht, dass du dich halt jeden Tag ein bisschen verbesserst, dass du Abläufe hast, und Abläufe auch vorbereitest, damit du am nächsten Tag es einfacher hast, in diese Abläufe zu kommen. Und ich glaube, gerade bei so einer EM war es für mich extrem hilfreich. Ich habe mir dann so einen gewissen Tagesablauf gemacht, wo ich aufgestanden bin, zum Frühstück gegangen bin, natürlich auch aufgestanden und dann erstmal alles gemacht habe, mit 10% Gesicht waschen und so weiter und so fort und dann zum Frühstück und dann nach dem Frühstück, bin extra mal zu einer früheren Zeit zum Frühstück gegangen, damit ich danach Zeit habe, mir Sachen aufzuschreiben, wie den Vers des Tages und mein Gebet und Gedanken und dann ins Training und nach dem Training habe ich halt immer noch Zeit genommen, um ein paar Stretches zu machen und das versuchst du dann halt bei einer EM, kannst du es perfekt machen, weil du immer den gleichen Tagesablauf hast eigentlich. Du trainierst eigentlich um die gleiche Zeit, hast du die gleiche Zeit Besprechung. Natürlich im Alltag variiert sich das meistens, weil du auch nicht zur gleichen Zeit trainierst und das sind halt so Sachen, wo ich sehr viel Inspiration von nehme. Ich habe ein Video von Ronaldo gesehen zum Beispiel, dass er morgens aufsteht, erstmal viel trinkt und weil er jetzt über die ganze Nacht keine Hydration zu sich genommen hat und dann geht er direkt ins Tageslicht und steht dann erstmal da, tankt quasi Sonne, um dem Gehirn zu sagen, okay, es ist jetzt Tag, ich bin jetzt wach. Und das habe ich dann auch übernommen, bis wir halt wieder unser Wetter hatten in Deutschland, das man halt so kennt. Und im Regen will ich jetzt nicht direkt morgens dann da stehen und habe dann jetzt Haalands Video gesehen, der so von einem Infrarotlicht steht. Und das habe ich ja auch zu Hause dann. Und dann starte ich jetzt den Tag anstelle von mit auf den Balkon gehen und Sonnenlicht zu mir zu nehmen, einfach mit Infrarot im Gesicht, an der Achillessehne und starte dann so den Tag. Und ich glaube, wenn du halt generell Abläufe hast, geht es um die Disziplin. Weil Disziplin ist dann so ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und über einen längeren Zeitraum gesehen, siehst du dann auch vielleicht Ergebnisse, die dir gefallen. Wenn du es über eine Woche machst, kannst du jetzt nicht mit den großen Veränderungen rechnen.
Und für die Jungen, für die vielen Gamer und so, also Handy erstmal nicht morgens, ne? Erstmal später.
Ja, also es ist so, dass ich aufstehe, da muss ich natürlich den Wecker aufmachen, wenn ich schon mal kurz drauf gucke,
okay, ja.
Dann gehört das dazu. Aber achte schon darauf, dass gerade wenn ich in meinem Umfeld bin, dass ich so quasi den gleichen Tagesablauf habe und dann mache ich es auch vorm Zähneputzen. Das Erste, was ich wirklich mache, ist dann vor diesem Licht stehen, um dann wach zu werden. Dann gehe ich in meinen Alltag rein.
Also es ist spannend, weil du jetzt gerade Cristiano Ronaldo gesagt hast, Djokovic zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Buch von ihm gelesen hast, das ist ja auch, der Mann besteht ja aus einem Ritual quasi. Also okay. von morgens bis abends, das ist alles total durchgeplant. Ich glaube, das vermittelt den Menschen auch so eine gewisse Ruhe. Ne? Also wenn ich das mache, wird es gut.
Ja klar, und du musst ja dann auch selber deine Erfahrung machen. Jeder macht ja dann nochmal andere Erfahrungen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen kompletter Quatsch, wenn er morgens aufsteht und dann ins Tageslicht direkt geht, weil er vielleicht ein bisschen länger braucht, um wach zu werden oder sonst was. Und so musst du halt deine eigene Routine finden, deine eigene Disziplin dir arbeiten und dann gucken, was für dich am besten ist.
Und wenn wir jetzt mal über die Ziele sprechen, ich wollte das eigentlich später machen, aber weil wir jetzt gerade bei diesen Routinen sind, dieses Journaling, was du machst, also das mit dem Aufschreiben deiner Gedanken, den Vers, der dich begleiten soll, stehen da auch, ich nenne es jetzt mal banale Dinge drin, ich möchte mit zur WM oder ist das zu einfach in Anführungsstrichen so ein Wunsch?
Das ist natürlich ein Wunsch, das ist mein großes Ziel, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt aktuell in das Buch schreibe, weil ich gerade ja sehr weit weg bin und mein normales Leben, wie ich es jetzt 27 Jahre hatte, noch nicht hab. Und während der EM gab es natürlich andere Sachen, die ich reingeschrieben habe, als einen normalen Tag in Leipzig. Und das sind dann natürlich Ziele und Wünsche, aber mein großes Ziel ist nicht nur bei der WM dabei zu sein, sondern ich will dabei sein als Stammspieler. Ich will dabei sein und wirklich spielen und dafür gebe ich alles. Weil ich habe jetzt die EM mitgemacht und es war echt ein geiles Erlebnis. Und mein großes Ziel ist dann bei der WM als Stammspieler dabei zu sein und dafür trainiere ich wirklich hart und gebe alles.
Ja, mit 19 Nationalspieler geworden.
Ja, das war, meine Karriere ist sehr, sehr viel Aufs und Abs. Und mit 19 hatte ich dann mein erstes Länderspiel. Mario Götze war dabei, Sami Khedira, Mats Hummels stand auf dem Platz, Thomas Müller. Und das war halt, ich glaube, ich hatte 18 Bundesligaspiele zu dem Zeitpunkt. Das war sehr viel, sehr schnell, alles auf einmal. Weil von den 18 Bundesligaspielen hatte ich, glaube ich, noch 7, 8 Spiele, wo ich auf der 10 gespielt habe, auf der 10 eingewechselt worden bin. Und dann kam halt von Roger Schmidt irgendwann die Idee, Außenverteidiger, das könnte ganz gut funktionieren.
Fandest du die gute Idee?
Im ersten Moment nicht. Ich weiß auch noch, dass ich habe es dann trainiert und dann haben meine Jungs, oder war ich nach dem Training meinen Jungs und habe denen davon erzählt und habe mich darüber aufgeregt, weil es echt gut funktioniert hat. Also er hat mich dann im Training auf rechts gestellt und dann war ich noch genervt, dass es echt gut funktioniert hat. Du musst dir aber dann irgendwann vorstellen, okay, ich habe jetzt die Chance, entweder in der U19 Bundesliga auf der 10 gegen irgendeine Mannschaft zu spielen, vor 200 Zuschauern, oder ich habe jetzt die Chance, gegen Dortmund im Signal Iduna Park zu spielen für 80.000, aber hinten rechts. Und dann bist du natürlich dankbar dafür, dass du es geschafft hast.
Aber warum ist diese Position, also du hast gesagt, bei dir hat es gut geklappt, aber das sind ja im Moment die Positionen, also wir haben gute Stürmer, wir haben gute offensive Mittelfeldspieler, wir haben gute Sechser oder Achter, wir haben gute Innenverteidiger, gute Torhüter, und bei den Außen denkst du immer, haben wir auch gute Leute, aber wir denken, so 2, 3 mehr wäre irgendwie ganz cool. Wo sind die? Also warum ist das so schwierig?
Ich glaube, das wird sehr auch gepusht, vor allem hier in Deutschland von den Medien, weil ich glaube persönlich, dass wir gar kein Außenverteidigerproblem wirklich haben, sondern dass auch eine Frage ist, ich sag, wir hatten Philipp Lahm und das war natürlich das Maß aller Dinge und seitdem hatten wir halt nie wieder so jemanden, der vielleicht auf seinem Niveau war, und nichtsdestotrotz haben wir meiner Meinung nach sehr gute Außenverteidiger, aber es wird halt generell kritischer beäugt. Wenn ein Außenverteidiger mal vielleicht ein Spiel macht, was nicht so gut ist, wird es mehr gepusht, als wenn es einen Sechser hat zum Beispiel. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, die Außenverteidiger dann auch spielen zu lassen. Ich will jetzt auch gar nicht über meine Kollegen sprechen und sonst was, sondern ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man eher zusammenarbeitet, miteinander arbeitet, weil an richtig schlechte Spiele, so von mir als jetzt auch von meinen Kollegen, da war vielleicht mal eins dabei, aber wirklich schlechte Spiele, wo du sagst, das geht gar nicht, finde ich schwer, jetzt solche rauszusuchen.
Also ich finde auch, vielleicht sehen wir es immer so ein bisschen zu negativ, weil wir sagen, ja, wir haben keine, aber dann müssen wir einfach anders rangehen und sagen, wir haben gute Leute und die müssen wir ein bisschen mehr pushen und stützen. Nützt es denn, dass du unter Nagelsmann bei RB gearbeitet hast im Hinblick auf die Nationalmannschaft? Jetzt Nationaltrainer, also der Draht der Kürzer?
Na gut, wir kennen uns natürlich schon. Julian war der entscheidende Faktor dafür, dass ich damals an Leipzig gekommen bin. Aber so hat Julian natürlich auch mit vielen anderen Spielern bei der Nationalmannschaft gearbeitet, auch dann bei Bayern noch. Und natürlich ist dann etwas, wo ich sage, okay, wir kennen uns und wir schätzen uns und das ist nochmal eine andere Beziehung als ein Trainer, den ich dann erst kennenlerne. Nichtsdestotrotz ist halt Julian dann in den Augen auch oder in den Aufgaben sehr professionell und ist dann nicht so, dass er damit Spieler A bei Bayern gearbeitet hat und den jetzt bevorzugt als Spieler B bei Leipzig. Geht schon um Leistung, geht schon darum, das Bestmögliche auf den Platz zu bringen und man sieht es ja dann auch an den Nominierungen, da sind dann zum Teil Spieler nicht dabei, wo man es vielleicht gedacht hätte, auch wenn die zusammen gearbeitet haben oder Spieler dabei, wo es halt dann andersrum ist. Und ich glaube, es geht dann wirklich darum, bring die Leistung auf den Platz und dann wirst du belohnt mit der Nominierung.
Und Ole Werner, wie ist die Kommunikation? Da hat er schon gesagt, das erwarte ich von dir ab Januar. Mach dich auf was gefasst.
Ja gut, Ole Werner macht mir natürlich dann gar keinen Druck. Er sieht das auch, wie hart ich dann arbeite. Weil ich dazu auch mittlerweile sagen muss, ich habe meinen Spot gewechselt in Leipzig. Ich habe gerade am Anfang der Reha, glaube die ersten 7, 8 Monate wirklich nur unten im Laufschlauch trainiert. Wir haben da zwei Gyms und wir haben unten im Laufschlauch, da haben auch dann die Frauen trainiert und ich habe die ersten 7, 8 Monate wirklich mehr Zeit mit den Frauen verbracht, also mit der Frauenmannschaft von RB Leipzig als mit meiner Mannschaft, weil es für mich extrem schwer war zu sehen und zu akzeptieren, dass die Jungs rausgehen, dass da so viele Neujungs auch dabei sind und die dann auch danach, wenn die reinkommen, immer vom Training reden und das ist passiert, du bist so weit weg davon und Für mich ist dann einfacher gewesen, okay, konzentriere dich auf dich selber, konzentriere dich darauf, dass du wieder gehen kannst, laufen kannst, dass du alles wieder lernst. Und das machst du halt in einem ruhigen Umfeld. Mittlerweile, wo ich näher am Teamtraining wieder bin, wo ich näher dann an meinem Comeback bin, trainiere ich auch dann wieder oben in unserem normalen Gym. Und da sieht er halt, wie hart ich arbeite. Und es ist halt wirklich so, dass ich halt gar keinen Druck bekomme. Weil natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt und alle gedacht, okay, ich sollte jetzt vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon wieder vom Platz stehen. Aber die Kommunikation ist halt wirklich so, dass nachgefragt wird, dass sich erkundigt wird, dass kein Druck gemacht wird. Und man muss ja auch dann irgendwo sagen, ja, in irgendeiner Art und Weise bin ich dann auch ein Neuzugang, weil vieles hat sich verändert. Neues Trainerteam, viele neue Spieler, mit denen ich ja selber noch nicht auf dem Platz stand. Und das ist halt etwas, wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Es ist wirklich so wie ein Kind, das einfach wieder Fußball spielen will und durfte jetzt sehr, sehr lange Zeit nicht. Und ich will einfach nur spielen.
Ja, das ist ja cool. Also vielleicht ist ja so eine, also ein bisschen naive Freunde, die man ja so nur hat als Kind irgendwie. Vielleicht ist es ja auch ganz cool, wenn man irgendwann wieder hat. Ne? Also so dieses erste Mal, ne? So
yeah,
wieder auf dem Platz.
Ist, ne? Das, also jetzt auch die ersten Mal, wo ich jetzt wieder privat, also Einzelsession auf dem Platz hatte. Du machst auf einmal Läufe und du freust dich drauf. Warum? Weil du jetzt nicht mehr im Gym bist und ja, nur Wadenheben machst und Gewichte von links nach rechts schiebst, sondern du freust dich wirklich auf diese anstrengenden Läufe, weil du es machen kannst. Natürlich hast du dann Momente, wo es halt wirklich schwer ist und wo es anstrengend ist, aber ich habe damals gesagt, als ich auf Krücken war, und mein Freund hat mich jetzt letztens daran erinnert, weil ich hatte dann wieder so einen Reha-Tag, wo es halt, du hast dann diese Aufs und Abs und da war ein Reha-Tag, der wirklich beschissen war, wirklich anstrengend, wo du diesen Fortschritt vielleicht nicht merkst und wo du einfach denkst, okay, wie kann das sein? Ich bin jetzt an dem Zeitpunkt und ich kann das und das immer noch nicht machen. Und dann hat meine Freundin mir halt ein Video geschickt, wo ich damals auf Krücken zu Hause rumgelaufen bin und gesagt habe, an den Benni aus der Zukunft, wenn dich irgendwann mal beschwerst, dass Training zu anstrengend ist, dass du Muskelkater hast oder sonst was, sei einfach leise. Sei dankbar dafür, weil in dem Moment war es halt für mich extrem anstrengend, überhaupt am Leben irgendwie teilzunehmen, auf Krücken und die einfachsten Dinge zu machen. Und das sind halt so Sachen, die du ja vor Augen halten musst. Wie weit bist du schon gekommen? Natürlich kann alles viel besser und schneller und schöner ablaufen, aber wie weit bist du schon gekommen? An welchem Punkt bist du? Und immer so ein bisschen so ein Reality-Check. Mhm. Das habe ich schon erreicht, das ist ganz gut.
Du hast ja diese Recovery-Doku auf YouTube. Also dann gibt's mal, keine Ahnung, Reha-Tag 300, endlich wieder am Ball, ne? So ein paar Highlights logischerweise. Wie sind die Reaktionen? Wer guckt das am häufigsten? Ja, viele Klicks logischerweise.
Ja, ich glaube, am häufigsten, was mich halt am meisten gefreut hat, ist halt, dass andere Leute, die auch Verletzungen durchmachen, ihr Kraft draus ziehen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich auch die Achillessehne gerissen haben. Da sieht man erst mal, wie vielen das einfach passiert. Und die halt das komplett nachvollziehen können. Die ähnlich wie ich jetzt dann ein komplett anderes Gefühl dafür haben, für so eine Verletzung. Und wenn ich dann, habe ich in einem Interview gesagt, ja, ob ich jetzt neue Konkurrenz bei Leipzig habe oder nicht, das ist mir in dem Moment erstmal relativ egal. Ich will erstmal mein normales Leben wieder haben. Mir geht es darum, dass ich wieder gehen kann. Das können halt dann normale Leute komplett nachvollziehen, weil das normale Leben, was sie halt wirklich über Jahre lang hatten, haben sie halt dann im Moment nicht. Und du hast halt wirklich viele Fans, die gerade auf so Sachen die Kraft ziehen und mir dann noch schreiben. Und das ist halt dann für mich etwas, wo ich sage, okay, das Ziel ist erreicht, den Leuten das näher zu bringen. Die sehen, das ist nicht nur Reha-Tag 300, bin wieder am Ball, sondern dieser Tag von 1 bis 300 und was alles passiert ist. Da habe ich so ein bisschen mitgenommen und da können die halt ihre Kraft draus ziehen.
Also YouTuber, Fußballer an 1, ne? Familienmensch, kommen wir gleich noch zu. YouTuber.
Ich bin halt mehr als nur der Fußballer. Aber an erster Stelle bin ich immer nur Fußballer. Und das ist halt auch nicht, vielleicht nicht mal gern gesehen, aber ich bin halt fest davon überzeugt, ob ich jetzt, das kannst du mir auch sagen, ob ich jetzt nach dem Training nach Hause gehe und den ganzen Tag PlayStation spiele und keiner weiß das, oder ob ich nach Hause gehe und dann ein Video aufnehme für meinen YouTube-Kanal. Das hat ja keinen Einfluss auf meine Leistung. Natürlich wird es dann nach außen vielleicht mal dann so hingetragen, ja, er spielt schlecht, der konzentriert sich nicht mehr auf Fußball, sondern der hat nur noch YouTube und TikTok. Und aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Und ich finde halt, es ist extrem wichtig, dass du den Fußballer und die Person dann trennen kannst. Und als Fußballer machst du alles für deinen Job und gibst alles dafür, das Maximum aus deiner Karriere und für deine Performance rauszuholen. Aber dann gibt's ja noch Menschen. Und wenn der andere Interessen hat, vielleicht noch als nur dem Fußball, finde ich es halt sehr schwer, dann das darauf zu begrenzen und zu sagen, ja, du hast jetzt am Wochenende schlecht gespielt. Das liegt daran, weil du vor 2 Wochen ein YouTube-Video gemacht hast und über irgendwas anderes geredet hast und du hast den Fokus nicht mehr. Und das finde ich halt, hast du sehr oft, aber ergibt in meinen Augen keinen Sinn.
Glaube ich auch, aber du bist natürlich ein öffentlicher Mensch, ne? So, das ist Fakt, ne? Also gehört ja einfach dazu. Also wenn du was machst, wenn du kommunizierst, ist ja völlig klar, dass eine Reaktion kommt. Also du freust dich über die Reaktionen auf deinen Recovery-Kanal. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch Leute, die sagen, ey, Benni, was soll das da
jetzt? Ja gut, aber dann frage ich, wo sind die Leute, wenn es dann richtig gut läuft?
Ja, ich bin
ist
bei dir,
ja, ne? Social Media und sonst was ist dann nicht mehr so interessant. Und dann, wenn es schlecht läuft, dann machst du zu viel. Aber ich glaube, generell kannst du es nie allen recht machen. Gerade wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, du wirst immer Gegenwind bekommen, du kannst es nie allen recht machen. Deswegen musst du irgendwo deinen Weg finden und mit dem dann irgendwie zufrieden sein.
Jetzt springen wir mal nach Monaco. Erstmal in Monaco zu arbeiten, Fußball zu spielen, das hört sich irgendwie ganz cool an. Ne? Also Monaco hat ja so ein Mythos einfach. Mhm. Ne? Also Fürstentum, Formel 1. Fußball kommt da ein bisschen dahinter. Und dann steht auf einmal Thierry Henry da als dein Trainer. Was denkt man da zuerst?
Ganz, ganz andere Welt. Also Monaco an sich erstmal eine ganz andere Welt. Und dann Thierry Henry ist nochmal... Aber du hattest so ein bisschen Ehrfurcht. Du siehst ihn und sagst, ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Und du hattest wieder so einen richtigen Fan-Moment. Und das hast du halt als Fußballer, finde ich, eher selten. Gerade wenn du es geschafft hast. Aber in dem Moment war es halt wirklich so, das ist Thierry Henry. Und ich weiß nicht, ob bei der U21-Nationalmannschaft, als gerade der Trainer gewechselt worden ist, dann war es halt für mich auch wichtig, der erste Eindruck. Da habe ich ja mit Stefan Kunz geredet. Habe nach dem ersten Spiel gesagt, besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ich vielleicht jetzt nach Monaco wieder fliege, weil wir hatten dann noch ein Testspiel mit Deutschland. Ich will in Monaco spielen, ich will mich direkt präsentieren, weil ich glaube, wenn du zurückkommst dann nach Monaco, so nach so einer Länderspielpause, hast du vielleicht noch 2 Einheiten, bis du das nächste Meisterschaftsspiel hast. Stefan Kunz hat es mir in dem Moment ermöglicht und dann war ich da und das war für mich wirklich mal so eine richtige Vorfreude. Und dann, wenn du da stehst, dann kennst du, wenn Kinder dann da sind, die Augen groß, Mund auf, so gefühlt. Natürlich stehst du da nicht so vor ihm, aber so ist so ungefähr das Gefühl, weil das dann in mir einfach in diesem Moment einfach so Kindheitserinnerungen wieder erweckt hat und ich halt so gesagt habe, boah, das ist der Thierry Henry und vor dem bin ich gerade und das wird jetzt auch mein Trainer sein. Und das war echt sehr, sehr starke Erfahrung.
Der spielt auch mit, logischerweise dann. Und zeigt den Leuten, wie es geht.
Zwei Geschichten. Ich habe, ich weiß, Yoga Bonito, kennst du das noch von früher?
Ja, ja, ja.
Das waren ja immer diese Tricks so, oder diese Werbungen, wo die dann die Spieler von früher diese Tricks gemacht haben. Und er hatte dann so einen Trick, wo er halt seitlich am Tor steht und sich gegen die Hacke schießt und dabei dreht sich dann so und geht dann ins Tor. Und ich habe ihn dann gefragt irgendwann, als ich mich dann getraut habe, war das alles echt oder war das fake? Und dann hat er natürlich auch so eine Aura und guckt mich an und sagt, of course, it was real. Sag ich, okay. Und sagt, komm mit. Hat der das gemacht? Erst hoch geklappt und sagt, du bist dran. Ich hab das probiert und probiert und probiert. Und die haben wirklich 20, 30 Minuten da. Hat er versucht, mir zu erklären. Ich hab's nicht hinbekommen. Und dann war er auch ein bisschen genervt, glaube ich schon. Weil er wollte dann auch nicht einfach weggehen. Irgendwann dann beim 100. Versuch habe ich es geschafft. Dann war er auch erleichtert. Und dann hat er gesagt, das musst du von der anderen Seite machen. Und ist dann direkt reingegangen, weil er kann es natürlich. Ich habe dann auch gesagt, ja, ist okay. Es hilft mir jetzt im Spiel nicht wirklich weiter. Aber du merkst halt dann, alles, was du auch früher gesehen hast, ist halt auch wirklich so abgelaufen. Und ich weiß noch, wir hatten eine Übung, wo es ums Verteidigen ging. Und Torwart sollte einen Abschlag machen. Und er hat dann einfach mitgespielt als Stürmer. Und ihr müsst das halt so vorstellen, er hat halt als Trainer den Ball noch hier in der Hand. Falls mal ein Ball weggeht, dass du einfach den Ball wieder hängen kannst. Und auf der anderen Seite hat der Torwart ihn angeworfen. Er macht so, blockt den Gegenspieler und keiner kommt an den Ball. Also wirklich noch so fit und so gut. Ich sag safe Top 3 Spieler im Training bei uns.
Ja?
Safe.
Wahnsinn. Wir haben Toni Kroos mal besucht, da war Zinedine Zidane noch Trainer bei Real Madrid.
Ja.
Dann gab's eine Übung und Zidane hat einen Atomhals gekriegt, weil das alles nicht funktioniert hat. Die Flanken nicht, die Pässe nicht nach außen. Und dann hat er irgendwann gesagt, so Freunde, pass mal auf, ich zeige jetzt erstmal den Pass nach außen, also eigentlich eine ganz simple Übung. Der steht in der Mitte, es gibt einen scharfen Pass auf die Außen, die müssen direkt flanken, vorne 2 gegen 2, 2 Verteidiger gegen 2 Stürmer. Zuerst hat er den Pass nach außen gespielt, war schon dann, okay, das ist irgendwie schon echt ganz cool. Und dann hat er geflankt mit 180 km/h immer auf den Elfmeterpunkt. Und dann wussten die halt, okay, das sind halt dann die ganz Großen. Ne? Also.
Absolut. Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, was ein Theorie gemacht hat, das schaffen die wenigsten auf dem Niveau. Und bei Zidane denke ich mal auch. Und dann aber vielleicht den Switch zu finden und zu akzeptieren, dass das so ist. Ich glaube, das ist vielleicht nicht mal so einfach. Weil ich glaube, es hat dann auch ein bisschen gedauert, um zu sehen, okay, du warst dann doch schon nochmal eine Nummer für dich selber.
Und so die ersten Spiele, ich kann mich an eine Geschichte erinnern mit Ribéry, der dich dann auf die Stirn geküsst hat, ja, und dir irgendwie eine gute Karriere oder noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben hat. Wie war das?
Das war relativ am Anfang meiner Karriere noch, wo ich den Durchbruch geschafft habe und dann mein erstes Spiel in München gegen Bayern. Und ich war damals halt großer Alaba-Fan und hab dann nach dem Spiel nach seinem Trikot gefragt und war dann halt sehr, sehr froh, weil es mir natürlich auch gegeben hat. Und auf dem Platz, nachdem du halt gespielt hast, ist halt Ribéry zu mir gekommen, mit einem kleinen Kuss hier und sagt, super Spiel, Bruder. Und genau so. Und ich war dann so, was hat gerade Ribéry zu mir gesagt, direkt meinen Jungs erzählt und jemand was. Und du merkst halt dann, dass irgendwo in dir drin gerade am Anfang noch so ein kleiner Junge ist, der selber den allen zugeguckt hat und jetzt kommt er zu mir und sagt sowas zu mir auf dem Platz. Es gibt dir natürlich ein gutes Gefühl, ein Gefühl von Bestätigung auch, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und seitdem siehst du halt dann Ribéry auch nochmal irgendwie in einem anderen Licht, weil er dir sowas mit auf den Weg gibt.
Hm. Würdest du das auch machen oder hast du das schon gemacht, wenn du irgendwie einen jungen Kicker siehst und dem nach dem Spiel sagst, ey, war echt eine gute Leistung?
Absolut. Ich weiß das, weil für mich ist das damals in dem Moment etwas gewesen, was mich sehr gefreut hat. Und es ist ja dann nicht nur mit Ribéry passiert, sondern ich hatte das dann schon ein paar Mal öfter, gerade am Anfang meiner Karriere. Und dann war ich halt sehr überzeugt, dass das helfen wird. Und gerade bei gegnerischen Spielern, natürlich sehe ich an erster Stelle immer das Ergebnis und wir gewinnen, aber du kannst ja noch die Zeit nehmen, einfach einen Gegenspieler zu sagen, ey, hast krass gespielt, noch weiter so, bist auf einem echt guten Weg. Aber auch bei Mitspielern, gerade so zum Beispiel bei Assan so, Assan und Raugo, ich sage ihm wirklich sehr oft, wie gut er gerade spielt und hat natürlich auch eine sehr, sehr schwere Phase gehabt oder Phasen gehabt in seinen Verletzungen. Und das ist halt dann für mich auch nochmal wichtig, jetzt als 28-Jähriger dem 20-Jährigen zu sagen, ey, du bist auf einem richtig guten Weg, mach so weiter. Und vor den Spielen auch nochmal zu schreiben, du merkst halt dann auch über die Zeit, was für eine andere Rolle du einnimmst und wie du dann irgendwie versuchst, vor allem den Jungspielern zu helfen.
Ja, aber ist ja cool. Papa Benny ist sozusagen, ne?
Ja, Onkel Benny, ja. Nenn mich Onkel. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das, was du dann über die Jahre lernst. In Frankreich habe ich dann gelernt, Französisch zu sprechen, was mir heute oder vor allem in den Jahren Leipzig extrem viel geholfen hat. Du nimmst dir so Sachen mit, wie die Geschichte mit Ribéry und versuchst das selber auch auf die Jungspieler zu, ja, denen mitzugeben und denen einfach zu zeigen, ey, ich als erfahrener Spieler gebe dir das jetzt mit und bin stolz auf dich, weil du hast echt viel geleistet und mach so weiter, ist sehr wichtig. Ich glaube, du löst dann auch bei den Jungspielern das was aus, was sie auch nochmal freut. Und ich glaube, das war halt bei mir damals so und das will ich halt so ein bisschen weitergeben.
Du bist ja ein extremer Familienmensch auch. Also man spürt ja irgendwie diese Wärme, ne? Auch wenn du sprichst, wenn du erzählst von deinen Mitspielern, von deinen Gegenspielern, aber auch von deiner Family, wie die dich unterstützen oder die du alle zusammenholst, wenn du mal ein bisschen frei hast. Du hast ja auch erzählt, du hast viel nachgeholt mit der Family. Was war der schönste Moment? Kannst du dich irgendwie erinnern, das zurückgeben können, so ein bisschen?
Ich glaube, für mich war wirklich so der schönste Moment, dass ich bei Omas Geburtstag mal wieder war, mit dem August Geburtstag und August ist halt Saisonbeginn und du schaffst es nie, über die letzten Jahre hast du es nie geschafft, am Geburtstag wirklich dabei zu sein. Und viel verpasst, oft nur Videos bekommen, Anrufe, während ich dann ein Auswärtsspiel hatte, wurde dann als Familie zusammen gefeiert und ich war halt immer derjenige, der nie dabei sein konnte. Und jetzt konnte ich halt hingehen, konnte ich mein Geschenk selber bereichen. Und es ist halt dann für mich nochmal etwas wirklich Persönliches, wo ich sage, das ist etwas, was mir auch über die letzten Jahre extrem gefehlt hat. Und das Gleiche geht auch für meinen Vater. Kurz auf meinen Vater auch mal August, jetzt meine Schwester. Am 22.11., also ein paar Tage Geburtstag. Ich kann halt dann da sein. Und letztes Jahr hat sie eine große Feier gemacht, wo sie wirklich alle gerufen hat, auch Familie und Freunde und alle bei ihr zu Hause. Und ich war halt in Hoffenheim, hatte ein Auswärtsspiel. Und ich konnte einfach nicht dabei sein. Und das sind halt Momente, die siehst du halt nicht als Außenstehender. Und das war auch so ein Moment, wo Benny dann hervorkommt, nicht Henrys. Und der will natürlich bei so solchen Momenten dabei sein. Und deswegen sage ich gerade so, die Geburtstage nachzuholen, es hat mir sehr, sehr viel gegeben dieses Jahr.
Wenn du zu Hause bist in Leverkusen, dann schläfst du noch im Kinderzimmer.
Absolut.
Das finde ich. Dann, hängt da noch ein Poster von Thierry Henry, oder?
Na, das war halt dann Kinder, so ein bisschen älter. So okay. Sagen wir mal, ich war mit 16, glaube ich, umgezogen von Porz nach Leverkusen. Und dann hast du aber noch die ganzen Trophäen von früher, die Pokale, Wimpel, Medaillen und irgendwo überall noch Fußballschuhe von damals. Und es sind halt dann Momente, wo du dir halt wirklich zu Herzen nimmst, okay, hab jetzt da die Fritz-Walter-Medaille hängen, bin bester Jugendspieler geworden und jetzt bin ich hier an dem Punkt. Und es sind halt dann nochmal, ich finde, das gibt dir nochmal so richtig gutes Feedback, wo hast du angefangen und wo bist du jetzt?
Und die Oma, mit der spielst du gerne, Mensch, ärgere dich nicht. Jetzt kommen wir.
Alma, ja, genau.
Alma?
Oma ist Alma.
Okay. Lässt sie dich gewinnen oder lässt du sie gewinnen? Wie ist es, verschiebt sich das?
Ich sag, es ist so ein
Battle.
Battle, aber wenn ich gewinne, dann provoziere ich nochmal mehr.
Tatsächlich, sehr gut. Und du spielst Monopoly.
Ja. Kommt aber drauf an, in welcher Gruppe.
Ja, aber es gibt vier Varianten, die du spielst, stimmt das?
Ich habe halt Monopoly Banking, wo du die Karte direkt reintust. Du hast Monopoly Cash und Bundesliga Monopoly. Es gibt sehr, sehr viele Varianten, ja.
Und jetzt zu unseren recherchierten Fragen. Welche Straße oder welcher Straßenkauf ist der sinnvollste bei Monopoly?
Gut. KDW ist sehr gut. Das ist die blaue Straße, die zwei blauen, kurz vor dem Los. Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Parkstraße und Schlossallee.
Schlossallee, genau. Sorry, ich sag KDW. Was den meinen auch unterschätzt, sind die zwei braunen, direkt am Anfang, weil du kannst da für sehr wenig Geld sehr, sehr viel kaufen.
Alles tolle Straßen, stimmt alles nicht?
Wie meinst
statistisch
du?
Gesehen. Welche die am Sinn, es gibt ja Statistiken sozusagen. Wie viele Zahlen kommen bei den Würfen?
Statistik sinnvoll. Ich muss ja von meinen Erfahrungen berichten. Das ist ja natürlich was anderes. ich glaube, okay, wenn wir nur.
Es gibt ja Mathematiker, die setzen sich ja damit auseinander.
Ja, so tief bin ich jetzt auch nicht drin.
Ja, deswegen kriegst du hier heute heiße Tipps, wenn du das nächste Mal spielst. Also man kann es nicht wissen, wirklich nicht. Also der Opernplatz. 47% häufiger als auf der Parkstraße zum Beispiel, erklärt dieser Mathematiker. Und zwar, weil er 14... Warte, wie war es noch? Also erstmal gibt es die Ereigniskarte, rücke vor bis auf den Opernplatz, das. Und der Opernplatz liegt 14 Felder hinter dem Gefängnis und dann das entspricht statistisch genau zwei Würfen. So, also das heißt, wenn du den Opernplatz hast, Benny, kannst du dich schon mal entspannt zurücklegen bei dem Spiel, was man alles rauskriegen kann.
Also ich glaube, das ist dann schon zu tief in der Materie drin. So sehr habe ich noch die Monopoly gespielt und ich glaube, das ist dann noch etwas, dann wird es auch Arbeit. Dann macht es auch so viel Spaß.
Ja, es gibt auch da, die arbeiten sich dann alles rein. Ne?
Ja, aber es ist auch so eine Sache, komme ich auf die Gruppe an. In meiner Familie spiele ich kein Monopoly, weil die haben keinen Bock auf Diskussion, die haben keinen Bock, so lange zu spielen, dann spiele ich eher
Schnick, Schnack, Schnuck.
Das mit meinen Jungs. Aber in meiner Familie ist dann, Mensch, ärgere dich nicht. Dann habe ich jetzt so ein neues Spiel, Quicks heißt das. Mit meinen Jungs dann jedes Spiel. Monopoly, Werwolf, Bluff. Also wir haben da wirklich alles und wir spielen dann auch um alles. Ist immer ganz lustig. Und es ist dann halt genau so etwas, was mir dann auch so vielleicht so im Alltag ein bisschen fehlt.
Ja, gut. Ja. Und Schnickschnackstuck, welche spielt ihr das klassische? Stein, Schere, Papier oder?
Wir haben Schere, Stein, Papier gespielt. und haben das jetzt ein bisschen geupgradet und wir spielen das jetzt halt mit zwei Händen. Das heißt, ich bin Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja.
Dann machst du deine zwei Sachen und dann zählst du bis drei und dann musst du eins wegziehen.
Okay, also pass auf, ich kann Stein und Papier machen.
Ja.
Aber es gibt nur die drei Varianten.
Ja, genau. Wir können ja mal spielen.
Okay.
Du machst, und dann zähle ich bis drei und dann musst du wegziehen, okay?
Kann ich Feuer auch machen?
Ja, Feuer und Tunnel Ring, und Ring, Loch und das gibt's alles
nicht mehr. Laserschwert auch? Okay, warte. Stein, Schere, Papier. Oh, die Kaffeemaschine fällt auseinander. Das ist kein gutes Zeichen. Gut.
Schere, Stein, Papier, genau.
Schere, Stein,
Papier. Das ist gar nicht so einfach.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Schnick, Schnack, Schnuck. Eins, zwei, drei. Gut, das wäre
jetzt schon unentschieden. Das ist natürlich schwer. Ich hätte ja fast den Stein weggezogen. Hätte ich ja verloren.
Genau, und dann ist es verloren. Da musst du halt sehr schnell denken. Und du hast halt dann in dem Moment Leute, die sind so überfordert, die spielen dann Schnick, Schnack, Schnuck und haben zweimal Stein.
Ja.
Und wenn du nur ein Blatt hast, egal was ich wegziehe, ich verliere sowieso.
Ja.
Und das ist halt dann so etwas.
Aber wie ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Wenn ich zwei Blätter habe?
Dann kannst du nicht gewinnen. Es sei denn, ich habe zweimal Stein.
Ja, du hast recht.
Und du hast es halt sehr,
also habe ich jetzt gewonnen quasi, weil ich ja als Anfänger...
Ja, ich gebe dir den Punkt. Ja, das unentschieden. Hast du gewonnen.
Für den ersten Mal hast du... Das war reine, das hatte nichts mit... Das war Zufall. Ich habe nur geguckt, das ist 1, 2, 3 und weg. Wahnsinn. Woher kommt das, dieser Bock auf diese Spielerei?
Das hat sich so bei mir, meinen Jungs, als sehr entwickelt. Gerade in der Zeit, wo ich in Leverkusen Profi geworden bin, haben wir früher immer FIFA gespielt. Wirklich immer FIFA gespielt und wir sind dann halt irgendwann von diesem FIFA weggegangen und dann haben wir halt immer mehr Spiele für uns entdeckt und das ist halt wirklich so Standard, wenn wir zusammen sind, wenn die Jungs mich in Leipzig besuchen, es wird die ganze Zeit gezockt und das ist dann, muss dann auch nicht nur Karten- oder Brettspiel sein, wir gehen dann auch Paddel spielen, wir machen...
Da hat sich meine Frau die Achillessehne gerissen beim Paddelspielen.
Ja.
Einmal kurz angetreten.
Das ist Knack. Auch... Ich liebe Paddel zu spielen, auch mit meinen Jungs. Im Urlaub machen wir es immer. Ist aber jetzt auch wieder so eine Sache, die hast du jetzt die ganze Zeit als normal empfunden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es einfach so wieder machen kann und würde, gerade in der Zeit, wo ich halt Profi bin, weil du halt dann nochmal andere Gedanken hast und dich vielleicht gar nicht so frei bewegen kannst. Und das sind aber Sachen, die gehören halt bei uns mit dazu und auch immer so als Challenge-mäßig.
Also wer geht mit dem Hund raus, glaube ich, ist auch eine...
Ja, ich habe einen Kollegen, der mag es gar nicht, Gassi zu gehen mit meinem Hund. Und wir spielen halt immer genau um solche Sachen.
Ja, gut.
Ja, da muss halt Gassi gehen. Ne?
Am Ende, wenn du jetzt wieder auf dem Platz stehst, Benni, mit RB, spielt man im Geiste mit? Was ist drin in der Saison? Was möchtet ihr erreichen? Was ist es für eine Mannschaft? Ihr habt tolle junge Spieler, also Diamondé zum Beispiel. Also 18-jährigen Wahnsinn. Denkt man so weit oder macht das keinen Sinn?
Für mich persönlich denkst du natürlich schon, okay, das ist ein Riesenunterschied zur letzten Saison vor allem, weil du erstmal keine Champions League hast, weil du ein neues Trainerteam hast, weil du viele neue Spieler hast. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, nach dem Bayern-Spiel war so ein bisschen so ein Prozess, entweder Top oder Flop.
0-6.
Ja. Und wir haben es halt richtig gut gemeistert. Wir haben die Situation natürlich angenommen, aber dann halt auch das Maximum rausgeholt und dann 7 Spiele hintereinander gewonnen, glaube ich. 7 Spiele nicht verloren, da waren unentschieden Dortmund dabei. Wo du dich in einer sehr ungewohnten Lage befindest, weil es das erste Mal, dass ich jetzt auch, gut, ich sowieso nicht spiele, aber dass ich nicht in einem internationalen Wettbewerb dabei bin. Gab es halt sehr, sehr lange nicht. Und das sind halt sehr lange Wochen. Du hast sehr viel Training, viel Konkurrenzkampf. Du musst halt dann irgendwie die Mannschaft bei Laune halten. Bei allen drei Tagen, die du spielst, kannst du sehr viel rotieren, kannst du ihnen die Chance geben und sonst was. Und wenn du halt 7 Spiele nicht verlierst, ist es halt schwer auszutauschen und sonst was. Und ich glaube, das meistern wir aber als Mannschaft sehr gut, dass du natürlich nicht zufrieden damit bist, aber Trainer kündigt auch an, geduldig, weiter hart trainieren, jeder kriegt seine Chance und hat auch bis jetzt auch jeder schon gespielt, eine mehr, der andere weniger, aber die Ergebnisse sprechen auch für sich und bis jetzt machen wir es echt gut. Und natürlich denkst du dir dann das große Ziel, okay, ich will nächstes Jahr auch schon wieder Champions League spielen, ich will dabei sein. Das sind so die Top-Spiele, auf die ich freue, gerade wenn die Hymne anläuft, die Hymne da ist und du läufst da ein, siehst deine Familie so in den zwischen den Zuschauern, das gibt dir schon immer so ein Gefühl von Gänsehaut und macht dich auch extrem stolz und das willst du halt wieder haben.
Hast du einen Gedanken, den du vielleicht aufschreibst? Heute, morgen? In dein Buch?
Es ist... ist schon schwer. Weil es kommt halt immer auf die Situation an, aber ich glaube, wenn es so in so eine Richtung geht, dann ist es eher wieder Dankbarkeit, anstelle von ich will das und das. Weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, ist so ein bisschen schwer, wenn du so eine Beziehung bist und du willst immer, forderst immer, aber gibst halt wenig zurück. Und ich glaube, so eine Dankbarkeit, generelle Dankbarkeit ist schon extrem wichtig. Weil ich halt jetzt wieder die ersten Schritte auf dem Platz gemacht habe. Weil ich muss auch wirklich sagen, ich habe kaum noch Beschwerden.
Auch schon Sprints?
Wir arbeiten uns jetzt da rein. Und wir haben jetzt die ersten Steigerungsläufe gemacht und da auch keine Beschwerden gehabt. Ist aber noch ein großer Prozess, weil dadurch, dass du halt so lange nicht normal gegangen bist, die Kraft verloren hast, kompensierst du halt sehr viel. Und da hast du mal ein bisschen da Probleme. Aber an der Achillessehne selber habe ich halt jetzt wirklich keine Probleme und das ist halt für mich so ein Gefühl von, okay, es geht wieder in normale Richtung, da ist so Licht am Ende des Tunnels.
Ich habe einen Gedanken, ein Zitat von dir. Den schreiben wir jetzt mal virtuell in irgendein Buch. Ende 2016 haben wir in der Champions League in Wembley gespielt gegen Tottenham. Das war für mich das krasseste Spiel. 85.000 Zuschauer, Blitzlichter, Handys, du fühlst dich wie ein Rockstar. Dann habe ich als Rechtsverteidiger eines meiner ersten und besten Spiele gemacht. Und Kevin Campbell schießt das Siegtor zum 1-0. Danach hat Jogi Löw angerufen. Also ein perfekter Fußballtag.
Das ist Wahnsinn. Also diesen Tag habe ich noch genauso vor Augen noch. Das war für mich, du musst dir ja vorstellen, ich habe da ein paar Bundesligaspiele gehabt. Ich glaube, war der zweite Spieltag Champions League. Erst war gegen Moskau. Und ja, dann bist du halt da als 19-Jähriger 85.000 wirklich diese Hymne und dann überall Handylicht. Also dieses Blitzlicht vom Handy. Und ich war dann da und habe mir halt gedacht, das ist heftig. Das ist wirklich krass. Und habe da wirklich eins meiner besten Spiele gemacht auch. Und was halt für mich nochmal so extrem war in dem Moment, ich habe halt gegen Sonny gespielt, Holmenson. Und der hat ja in Leverkusen vorher gespielt und gerade meine Zeit zwischen Jugend und Profis, wo du nur da trainierst, da gab es so eine Übung, wo du ihn anspielst und der kommt zum Abschluss, wenn er trifft, machst du das Gleiche nochmal. Wenn er verschießt, gehst du ins 1-gegen-1. Sonny hat mich angespielt, ich habe geschossen, nicht getroffen und dann darf er direkt den Ball nehmen, neuen Ball und geht ins 1-gegen-1. Er hat mich aufgefressen, ich hatte gar keine Chance. Ich habe wirklich jeden Zweikampf verloren. Und es war so, dass es schon ein bisschen peinlich war auch. Also, dass du dann sagst, das ist ein großer Unterschied. Und ein Jahr später spiele ich dann gegen Sonny in der Champions League und habe wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das sind dann halt so Momente, wo du dann zurückdenkst und auch wirklich stolz bist auf, wo komme ich und was habe ich jetzt erreicht. Und am nächsten Tag saß ich dann in Leverkusen beim Mittagessen und dann hat Jogi angerufen. Ich war mit meinen zwei Jungs und dann hat er angerufen. Ich gehört, wer dran ist, bin ich erstmal rausgegangen. Mir erzählt, sehr gut gespielt und dich sehr, sehr gern dabei gehabt. Will mir das alles mal anschauen, machst du sehr gut. Und bevor ich reingegangen bin, habe ich die Nummer schon eingespeichert und dann habe ich den Jungs geraten, wer gerade angerufen hat. Dann habe ich umgedreht und dann war sehr, sehr gute Stimmung.
Eddie, ich wünsche dir, dass sowas nochmal und ganz oft große Spiele, große Momente in deinem Leben, dass Julian anruft und sagt, du bist wieder dabei, aber ich schreibe mir mein virtuelles Buch heute. Ich habe einen sehr guten, netten, höflichen, respektvollen und offenen Menschen kennengelernt. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Und wünsche dir alles Gute. Werd schnell wieder gesund. Komm schnell wieder auf den Platz.
Dankeschön. Ich gebe mein Bestes.
Vielen Dank.
Danke dir.
War schön. Danke sehr, Benni. So, das war Spielmacher. Fußball von allen Seiten mit Benni Henrichs. Produziert von 360 Media, überall wo es Podcasts gibt, jeden zweiten Donnerstag und in langen Ausschnitten auch bei Sky. Hören Sie es an, schauen Sie es an, das lohnt sich wirklich. Alles, was Bene Henrichs über den Fußball zu sagen hat und darüber hinaus. Ja.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.